Ich sitze auf einem öffentlichen WC. Also natürlich nicht jetzt. Man muss es sich vorstellen. Jemand anders war dort mit mir gemeinsam, natürlich durch die Schutzwände getrennt. Derjenige verlässt jetzt den Raum und knipst das Licht aus. Alles Rufen nützt nichts. Der Mensch war ziemlich zügig weg. Und nun ist die Tür zu. Und diese öffentlichen Toiletten haben in der Regel keine Fenster. Es ist also wirklich stockduster. Wann erlebt man bei uns schon mal wirklich Finsternis? Also, dass das ganz dunkel ist und man die Hand vor Augen nicht sieht. Das war da so. Recht unangenehm. Die Reinigungsarbeiten im Dunkeln gehen ja noch. Das kennt man ja. Aber jetzt den Weg rausfinden, wo man sich nicht auskennt. Wo kein Licht ist, kann man sich auch schlecht bewegen. Man könnte auch Schaden nehmen, wenn man jetzt irgendwas übersieht auf dem Weg. Und sehen geht nun mal nicht. So ist es ja im ganzen Leben. Wenn kein Licht da ist, ist das Leben ganz anders. Und was freuen wir uns? Zum Beispiel allein schon, obwohl das jetzt nicht für Sehen oder Nichtsehen sorgt, aber wenn die Sonne scheint. Ohne Licht ist es bedrohlich und es gibt Schaden. Im Dunkeln bleiben wollen, tut ja eigentlich nur der, der etwas verstecken muss. Wer lieber nicht gesehen werden will. Diese bildhafte Tatsache steht im Hintergrund des Bibeltextes, der heute Grundlage für unsere Predigt ist. Wir lesen aus dem ersten Brief des sogenannten Apostels Johannes, aus dem ersten Kapitel, die Verse, also ab Vers 5 bis Kapitel 2, Vers 6. Kann es sein, dass die Batterien langsam leiden? Kannst du das machen, Daniel? Irgendwie kommt's nicht. Auch jetzt nicht, ne? Nee, neue Batterien fällig. Okay, tut mir leid. Also machen wir denn so. Ich nick dir immer zu, Daniel. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben. Also von Jesus Christus ist da die Rede. Und euch verkündigen. Gott ist Licht. Und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln doch in der Finsternis, so lügen wir. Und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt, und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er selbst ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und daran merken wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll so leben, wie er gelebt hat. Es ist ja so ein altes Thema in allen religiösen Vorstellungen. Ich möchte gern ein Erleuchteter sein. Also wer will schon im Dunkeln tappen? Erleuchtet sein, darum geht es. Vielfach ja auch wörtlich. Die entscheidenden Fragen sind dabei allerdings immer wieder, was heißt denn eigentlich Erleuchtung? Und wie sieht ein Leben als sogenannter Erleuchteter dann aus? Unser Thema heute lautet deshalb, als Erleuchtete leben. Genau, danke. Es gab schon zu Beginn auch des christlichen Glaubens irrtümliche Vorstellungen vom Erleuchtetsein. Diese Vorstellung deckt sich im Kern mit dem, was wir in anderen Religionen und esoterischen Ideen finden. Der Erleuchtete ist jemand, der sich durch tiefere Erkenntnis der unsichtbaren Welt selbst erlöst und zu Gott hocharbeitet. Wenn man es mal in einem Satz zusammenfassen will. Irgendwie erreicht er einen göttlichen Status dadurch, dass er immer tiefer eindringt. Diese Idee hat schon viele Menschen zur Verzweiflung gebracht. Wo auch immer sie vorkommt. Denn wir Menschen sind immer hoffnungslos überfordert, wo wir selbst Gott sein sollen. Gott offenbart uns in den Schriften der Bibel die wahre Bedeutung des Lichtes. Da lesen wir ja hier schon bei Johannes, Gott ist Licht. Gott ist Licht. Gott selbst. Als nächstes lesen wir, Gott sprach, es werde Licht. Ganz am Anfang der Bibel. Ganz am Anfang der Welt. Gott, der Licht ist, tritt aus sich heraus und lässt das, was er ist, zur Auswirkung kommen für die Welt, die er macht. Er teilt sich mit. In der Schöpfung, aber auch, wie wir als nächstes lesen, in seinem Wort, also in den Worten, die Menschen in seinem Auftrag aufgeschrieben haben. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg, wird da im Psalm 119 zum Beispiel gedichtet. Und dann tritt Gott am deutlichsten und am wirksamsten heraus, als er in seinem Sohn in unsere Welt kommt. Jesus Christus selbst hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Jetzt ahnen wir auch den Anspruch, den er damit gestellt hat. Das ist deshalb so wichtig, ihr Lieben, weil immer die Frage ist, wie kommt eigentlich Gottes Licht in unser Leben? Muss man sich da irgendwo hocharbeiten? Und das ist ganz entscheidend, dass wir erstmal entdecken, Gott ist Licht, nicht wir. Es ist auch nicht irgendwo, sondern Gott ist Licht. Bei ihm ist es zu finden. Und wo ein Mensch Gott aus seinem Leben heraushalten will, da ist es dunkel. Das muss man jetzt nicht zwangsläufig merken. Mitunter fühlen wir uns in der Dunkelheit ja ziemlich wohl. Aber das ist eben das, was wir von den Autoren der Bibel mitgeteilt bekommen. Wir sind Gottes Geschöpfe, wir sind nicht der Schöpfer. Wir haben uns aber von unserem Schöpfer losgesagt, die Verbindung mit ihm verlassen und uns sozusagen den Lebensnerv abgeschnitten. Und das nennt die Bibel ja Sünde, diesen Zustand, in dem wir uns befinden. Dieses Getrenntsein, dieses Misstrauen gegen Gott, dies Gott nicht haben wollen oder er soll bitte nichts zu sagen haben. Und die, die so leben, werden dann in der Bibel Sünder genannt. Muss man unterscheiden. Und die Sünden sind dann die einzelnen Handlungen oder Erscheinungsformen, die in unserem Leben dann aus dieser Grundhaltung, aus diesem Grundzustand erfolgen. Nun ist es ja auch biologisch schon so, dass ohne Licht kein Leben möglich ist. So ist übertragen, ich vertrete ja die geheime Theorie, dass die ganze von Gott geschaffene Welt ein einziges Bild ist fürs Leben mit Gott und dafür, wie das Leben wirklich funktioniert. So ist es für uns Menschen auch, dass ein Leben ohne Gott nicht möglich ist. In dem Sinne, wie Gott uns das Leben schenken will und sich für uns gedacht hat. Wer in der Trennung von Gott lebt, geht geradewegs auf den Tod zu, auf das Ende aller eigenen Möglichkeiten. Zu erkennen ist das dann in unserem täglichen Leben auch an einer beschädigten Beziehung zu uns selbst und zu unseren Mitmenschen. Daran kann man vieles dann entdecken. Die Ursache liegt aber tiefer oder höher, wenn man so will. Nun ist es ja auch physikalisch ein Sachverhalt. Wo Licht ist oder hinkommt, ist es sofort nicht mehr dunkel. Das ist interessant. Denn die Frage ist ja, wie wird denn jetzt die Dunkelheit eigentlich vertrieben? Wie kann man denn da rauskommen? Tja, durch Licht. Und wir gucken uns jetzt mal in zwei Teilen an, ich will immer zur Fernbedienung greifen, wir gucken uns in zwei Teilen an, wie Gottes Licht denn nun in unser Leben kommt und wie wir so gesehen wirklich Erleuchtete werden. Als erstes nämlich in Gottes Wahrheit bewegen und als zweites in Gottes Liebe leben. In Gottes Wahrheit bewegen. Hier ist davon die Rede, dass wir in Gemeinschaft mit Gott leben oder auch Gott kennen. Das ist tiefe, liebevolle Lebensgemeinschaft. Ganz entscheidend. Dann bedeutet das Wort Lüge, also heißt im Griechischen Pseudos. Man kann also auch ein Pseudoleben führen. Ein Leben, in dem man sich etwas vormacht, vielleicht auch anderen, was auf Lügen basiert. Und nun teilt uns Johannes hier mit, in dem, was er Christen unbedingt mitgeben will, dass wenn wir so tun, als wäre mit uns alles in Ordnung, dann sind wir Pseudo-Christen. Pseudo, also welche, die in der Lüge ihr Lebenselement sehen. Gott ist das Licht. Wer sich weiterhin in der Dunkelheit bewegen will oder bewegt, muss sich vor der Gemeinschaft mit Gott verschließen. Das verträgt sich nicht. Er muss sich vor Gott verschließen. Und wir können mit Gottes Worten, die er uns in der Bibel hat mitteilen lassen, können wir ja unterschiedlich umgehen. Entweder wir glauben sie ihm und der Beschreibung, wie er sagt, so gelingt euer Leben, und stellen unser Leben darauf ein. Oder wir behaupten, nee, so wie ich das sehe, ist das richtig. Und dann sagt Johannes uns, und automatisch sagst du damit schon, nicht nur im Nebensatz, sondern im nächsten Hauptsatz sagst du, und Gott lügt, wenn er mir sagt, das funktioniert anders. Das wird jetzt hier mal so krass herausgestellt, weil es tatsächlich um diesen Anspruch in der ganzen Welt geht. Wer hat eigentlich das Sagen darüber, wie es geht? Und das ist nicht nur ein Streit zwischen Menschen, sondern wir führen da einen Streit mit Gott. Und zwischen diesen Sätzen, die Pseudo-Christen entlarven, steht der bedeutende Vers: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. So kommt man also ins Licht. So kommt Gottes Licht in unser Leben. Indem wir uns gefallen lassen, was er sagt und sagt, und dann deutlich machen, damit stimmt mein Leben ja nicht überein. Und jetzt verschiebe ich mal das Problem nicht auf die anderen. Ich rede mich mal nicht heraus, sondern ich sage mal, Gott, du hast ja recht. Und ich bin hier im Unrecht. Das, was ich gemacht habe, ist falsch. Man könnte sagen, so einfach ist es. Man könnte auch sagen, das ist eben gar nicht so einfach. Das hat in unserem ganzen Leben ja immer wieder mit diesem Wort Offenbarung zu tun. Dinge, die uns an sich, wenn wir uns so nur in unserem eigenen System bewegen, nicht zugänglich sind. Aber gerade deshalb hat Gott uns aufschreiben lassen. Er hat eingegriffen in die Weltgeschichte und hat deutlich gemacht, Leute, so sieht es aus. Man muss das aber nicht glauben. Aber man darf es glauben. Denn wer sich diesem Licht Gottes aussetzt und sein Leben vor Gott aufdeckt, dem vergibt Gott die Auflehnung gegen ihn. Das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde. Und nun lädt Johannes uns ein, lass doch Licht in dein Leben kommen. Du musst nicht weiter im Dunkeln tappen. Wenn du Gottes Licht hineinlässt, wird die Finsternis vertrieben. Denn da, wo Licht ist, kann es nicht dunkel sein. Dann sehen die Dinge plötzlich anders aus. Nun haben Viele Christen die Erfahrung gemacht, dass es in unserem Leben immer schlimmer wird, wenn wir das, was falsch läuft, vor Gott und anderen Menschen verstecken wollen. Also wenn das niemand wissen darf. Bloß soll es keiner mitkriegen. Lauter Mauern werden aufgebaut, vor anderen und zwischen Menschen. Schon viele haben die Stimme erlebt, die uns einreden will, du bist ganz alleine mit dem, was mit dir misslingt. Das geht nur dir so. Das können die anderen gar nicht verstehen. Die haben keine Probleme. Nur du. Sag's bloß niemandem. Das ist ganz furchtbar. Die mögen dich dann alle nicht mehr. Denn die sind ja alle anders. Ja, wir schmunzeln jetzt vielleicht drüber. Aber das funktioniert. Das funktioniert im persönlichen Leben. Das funktioniert auch in Gemeinden. Funktioniert auch sonst, wo wir Menschen treffen. Ja, ein einziges sich gegenseitig was vorgemache. Für mich war das ja immer so interessant als Laborant noch. Manchmal habe ich den Eindruck, ich müsste eigentlich mal wieder arbeiten gehen. Aber wenn einem da irgendwas kaputt ging, das war natürlich unangenehm, weil die Sachen waren alle teuer. So, und immer war man irgendwie der Einzige, dem was kaputt geht. Interessant war es nur, wenn man mal ein bisschen Frühjahrsputz gemacht hat im Labor und unter diesen Labortischen mal auch versucht hat, oder in Schubladen, plötzlich liegen da zerbrochene Glasgeräte und so. Und ich dachte, also irgendwie bist du doch nicht der Einzige. Du bist vielleicht der Einzige, der es sagt. So, interessant. Die Frage, wen der Chef denn ernst nimmt, ist ja die nächste, als ob der nicht wüsste, was da in den Schubladen lauert. Aber das ist ja mal was ganz anderes. Das ist eine Lüge, ihr Lieben, dass du alleine bist. Das ist eine ganz gemeine, fiese und zerstörerische Lüge. Du bist nicht der Einzige, bei dem Dunkles zu finden ist. Oder die Einzige. Jeder, der Gottes Worte in der Bibel je ernst genommen hat, jemals, und wenn es nur einmal war, weiß, wovon du sprichst. Und nun nimmt Johannes hier Bezug auf diese Botschaft, die man jetzt vielleicht noch mal wieder tiefer hören kann. Und nicht nur so drüber hinweggeht, weil es ja längst, wir können das ja auswendig alles. Ja, da ist Jesus Christus vor 2000 Jahren an einem Kreuz für uns verreckt, elendig. Woran man sich ja auch stört. Was soll das eigentlich? Ja, so schlimm sieht's aus. Er ist an deiner Stelle dort verreckt. Damit du Vergebung erfährst, damit du freikommst. Er hat unsere Sünde, also diese Trennung von Gott auf sich genommen. Deswegen hat er gerufen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir kehren uns doch ab, wenn Menschen sich ungebührlich verhalten. Das könnte Gott auch machen. Aber Jesus ist da reingesprungen. Wir hätten da hängen müssen, aber Jesus hat sich in unser Versagen, in unsere Abkehr von Gott reingehängt. Jetzt können wir ans Licht treten. Jetzt brauchen wir nichts mehr verstecken. Es ist Gott sowieso alles nichts Neues. Sonst hätte ja Jesus nicht vor 2000 Jahren dafür sterben können, wenn du ihn jetzt irgendwie überraschen würdest mit dem, was du ihm erzählst. Ich sage das bewusst mal so salopp, weil wir tatsächlich denken, wir erzählen Gott was Neues und deswegen sollten wir es ihm vielleicht lieber nicht erzählen. Wir können unser Leben jetzt vor Gott ausbreiten und Befreiung erleben. Ich habe das ja neulich so erlebt, als ich vor meinem Büro geparkt habe und in Eile war. Ziemlich in Eile. Ich musste nur kurz was holen. Und dann steige ich wieder ins Auto ein und fahre so, das sind ja nur ein paar Minuten, aber es fängt plötzlich so komisch an zu riechen im Auto. Ich dachte, Mensch, wer hat da hinten wieder irgendwas im Auto liegen lassen? Aber ich wusste, nee, also der Geruch war vorher nicht da. Da ist jetzt irgendwas im Auto, seit du eingestiegen bist. Naja, ich hatte jetzt ja eilig, schnell aus dem Auto raus, hoch in die Wohnung. Und plötzlich, als es so weich ist, merke ich, wo das Problem liegt. Das hatte ich in der Eile, wo ich gar nicht richtig hingeguckt habe, gar nicht gemerkt. Hat die Eile auch nichts genützt, das kostete glatt mal eine Stunde, bis der Fußboden wieder sauber war. In der Wohnung, im Treppenhaus und im Auto. Also so einen fetten Klops. Irgendwie Hundekot. Aber ich merke dir dabei wieder, nur wenn du in Ruhe guckst, also nicht nur, wo man hintritt, sondern auch, was man so unter den Füßen hat, nur wenn du in Ruhe guckst, wird dir das eigentlich klar. Und dann kannst du die richtigen Maßnahmen ergreifen. Ich hätte ja jetzt auch sagen können, ach, sowas Ekliges, ich tue mal so, als wäre das gar nicht in meinem Leben. So ist es in unserem Leben ja oft. Die anderen merken es spätestens, was da so stinkt bei uns. Man würde den Schaden ja nur vergrößern. Also Reinigungsmittel her und sauber machen. Ich will doch nicht mit dem Mist leben. Und genau darum geht es hier. Wir sehen den Dreck, die Sünde, erst wenn wir sie in Ruhe hier jetzt auch bei Licht betrachten, eben nicht im Dunkeln. Wenn wir uns von Gott in der Bibel zeigen lassen, was gut und was schlecht ist. Und wenn wir das dann auch mal auf unser Leben beziehen und nicht nur so tun, als sei es für die anderen interessant. Deshalb lese ich ja zum Beispiel täglich in der Bibel. Fragte mich ja vor einiger Zeit einer meiner Jungs, Papa, warum musst du eigentlich jeden Tag in der Bibel lesen? Du musst das doch schon auswendig können. Na, wenn er wüsste, was man mit 47 nicht mehr auswendig kann. Ja, und dann spreche ich regelmäßig mit Gott darüber, was ich da lese und auch, was ich so lebe. Wir können uns eine Mitchristin oder einen Mitchristen suchen, um mal vor Gott und Menschen offen zu legen, was los ist in unserem Leben, was da nicht stimmt. Und dann darf dieser Mensch mir im Namen Gottes zusprechen, dass das, was ich vor Gott gerade ausgebreitet habe und was mir leid tut, dass mir das vergeben ist. Dass es zwischen Gott und mir wieder gut ist. Beichte nennt man das. Ist ziemlich außer Mode gekommen. Aber ich frage mich, wohin gehen wir eigentlich mit unserer Schuld? Ich sagte mal, ich habe das am Mittwoch, da haben wir über dieses Thema im Bibelgespräch gesprochen, war äußerst interessant, fand ich. Habe ich einen Seelsorger zitiert, der mir vor vielen Jahren mal sagte, weißt du, Matthias, die Menschen kommen heute nicht mehr in die Seelsorge, weil sie Schuld bekennen wollen, was ja wirklich eine Änderung bedeuten würde und Befreiung total bedeuten würde, sondern weil sie Probleme haben. So hat sich unser ganzes Lebensgefühl verändert. Und ich lade dazu ein, die Probleme auch mal wieder zurückzuführen auf etwas, was nicht stimmt. Oder mindestens das auch mit einzubeziehen. Die Wiedergutmachung, ihr Lieben, hat Jesus ja schon längst geschafft. Natürlich überlegt man dann miteinander, was kann man hier auch noch mal wieder vielleicht ändern jetzt im Nachhinein. Aber Jesus hat uns längst geschafft. Gott spricht uns frei, wo wir unserer Schuld vor ihm offen ins Gesicht gucken. Das feiern wir ja auch gleich im Abendmahl. Und genau darum feiern wir gleich das Abendmahl. Wenn ich aufgeräumt habe, kann das Leben ja auch wieder aufblühen. Darum geht es ja als zweites, in Gottes Liebe leben. Gott hat in seiner Liebe ein Ziel für uns. Man könnte sagen, der hat sich was vorgenommen. Der arbeitet auf etwas hin. Und das ist nicht nur die Vergebung. Die ist ein Schritt auf diesem Weg. Sondern er hat das Ziel, dass wir das Leben erfahren, was er sich für uns gedacht hat. Es soll voll zur Entfaltung kommen. So wie er es uns mitgeteilt hat in der Bibel. Es geht darum, Gottes Liebe als Grundlage für unser Leben zu begreifen und sich davon jetzt bewegen zu lassen. Er möchte uns auf seine Spur bringen. Wenn wir ihm seine Macht und sein Wissen und seine Liebe glauben, sagt Johannes, dann werden wir danach leben, was er sagt. Leben wir danach nicht, dann glauben wir es ihm auch nicht. Und jetzt könnte man kurz mal ein paar beispielhaft beschreiben, wie die Änderung eigentlich aussieht. Diese Blickänderung. Wenn wir zum Beispiel anderen nicht gönnen, was sie haben und können, weil wir uns selbst minderwertig vorkommen. Da hat ja der Neid normalerweise seinen Ursprung. Und jetzt mal zu hören, Gott liebt dich und er sorgt für dich. Was andere haben, fehlt doch dir nicht. Und wenn sie es nicht haben, hast du auch nicht mehr. Sondern er gibt dir, was du brauchst. Und du kannst dem anderen gönnen, was Gott ihm schenkt. Mensch, ey, wie wäre das, wenn man anfangen könnte, sich zu freuen, dass andere das richtig gut haben. Und nicht immer denken muss, die haben es immer gut und ich immer schlecht. Oder wenn wir anderen nicht vergeben wollen, dass sie uns schlecht behandelt haben. Gott hat seinen Sohn für dich sterben lassen. Um dich davon freizusprechen, was du ihm gegenüber alles versäumt hast und anderen Menschen gegenüber. Und das gilt jedem Menschen. Nun kannst du die Schuld des anderen nehmen, du hast sie ja sowieso schon längst immer in der Hand, oder auf dem Rücken, wenn du sie ihm nachträgst, und abgeben an Jesus. Wie befreiend das wohl ist. Da könnte glatt der Rücken wieder gerade werden. Und eure Beziehung kann heil werden. Oder wenn wir etwas über andere erzählen, was nicht gut ist, was sie in ein schlechtes Licht stellt, also was an anderen nicht gut ist, und wir erzählen das so schön weiter, mitunter verbreiten sich diese Nachrichten ja viel besser. Und jetzt mal daran zu denken, Gott liebt diesen Menschen und er will, dass ihm Gutes begegnet. Er möchte nicht, dass das Schlechte, was der Mensch vielleicht tatsächlich an sich hat und gemacht hat, sich noch vergrößert dadurch, dass du es noch lauter anderen Menschen aufbürdest. Wenn das, was du sagst, zum Guten beiträgt für alle, dann mach weiter. Wenn nicht, dann hör damit auf. Wenn jemand durch dein Weitersagen keinen Gewinn hat, ja, keinen Gewinn oder sogar Schaden hat, dann lass es sein. Es kommt ja auch vor, dass wir andere Menschen abwertend behandeln, weil sie unseren Maßstäben nicht entsprechen. Tja, und jetzt sich mal zeigen zu lassen im Licht, dass wir doch überhaupt nicht so sind, wie Gott das eigentlich sich gedacht hat. Und dass er sich von uns nicht abwendet, sondern sich uns in unfassbarer Liebe zuwendet. Ja, was heißt denn das für unser Miteinander? Nun kannst du doch den anderen annehmen, was auch immer er an sich hat. Du kannst seinen Wert gelten lassen, weil er den bei Gott hat. Und weil dafür nicht interessant ist, ob dein eigenes System den Wert auch ausspuckt. Es könnte passieren, dass Menschen dann manchmal sogar anders werden. Oder für den Umgang mit unserer Sexualität. Man könnte doch lauter Beispiele ausführen. Im von Gott gedachten Liebes- und Schutzraum der Ehe. Wenn wir Gott glauben, dass er für uns sorgt, dann kann man auch Geduld haben zum Beispiel und warten. Und vielleicht ist das überhaupt der Weg, auf dem man Gott vertrauen lernt, wenn man Geduld hat und wartet und man lernt es anders eben nicht. Das könnte sein. Johannes geht eben nicht davon aus, dass bei uns alles in Ordnung ist. Er sagt, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Wenn ihr aber sündigt, das ist also sozusagen einkalkuliert im christlichen Glauben. Nicht, als ob du dich rausreden kannst, naja, Gott weiß ja, dass ich immer sündige. Das hat noch keinem geholfen. Was hilft uns? Wenn wir unsere Sünde bekennen. Ein Christ, ein Mensch also, in dem der Heilige Geist wohnt, kann keine Ruhe darüber bekommen, wenn er nicht lebt, wie Gott es uns gedacht hat, für uns gedacht hat. Menschen, die Jesus gehören, sind Kinder des Lichts. Die fühlen sich im Dunkeln nicht wohl. Und ich erlebe es immer wieder, dass ich über etwas keine Ruhe finden kann. Manchmal sind es nur Schuldgefühle, die ich mit mir rumschleppe aufgrund irgendwelcher Geschichten. Und da ist nichts dran. Es bleibt mir nur, das zu prüfen. Und dann bin ich manchmal traurig über Dinge, die ich falsch mache, falsch sehe. Und das ist wohl der Heilige Geist, der dann deutlich macht, stopp mal. Das hilft weder dir noch irgendwem sonst. Lass uns doch mal drüber sprechen. Da brauchen wir das Gespräch miteinander, ihr Lieben. Wir brauchen uns. Gott hat das so eingerichtet, dass Menschen nicht alleine klarkommen auf dieser Welt. Und zum Beispiel ist ein Pastor oder ein Prediger von sonstigen beruflichen Verpflichtungen freigestellt, damit er dafür Zeit hat. Sage also keiner, haben wir alle keine Zeit. Gott möchte uns hineinwachsen lassen in seine Liebe. Sie soll in unserem Leben so richtig zur Entfaltung kommen. Wer sich in Gottes Wahrheit bewegt und sich von ihr bewegen lässt, der kann sein Leben im Licht betrachten und die nötigen Schritte gehen. Wenn jemand sündigt, schreibt Johannes, haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus. der gerecht ist. Und er selbst ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Einen Fürsprecher haben wir. Wir sagen ja manchmal, ich sage hier nichts ohne meinen Anwalt. Ja, der Anwalt ist da. Es war herrlich. Der ist immer da. Deshalb komm zu Gott zurück. Setz dich seinem Licht aus. Auch wenn es auf Anhieb vielleicht blendet. Im Licht kannst du leben. Und hier gilt der Satz, den ich so gerne mal zitiere. Ja, noch weiter. Das habe ich eben schon zitiert, genau. Ich möchte gerne so werden, wie Gott mich haben will, weil er mich so liebt, als wäre ich es schon.